Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Angie. Im vorangegangenen Kapitel ging es um die Substitution, um das Miteinander der Suchtler, dem Stress, genug Drogen zu haben und wie dabei die Substitutionsmedikamente selber auf der Szene gedealt werden. Episode 4. Strich und Straße. Die Clean WG. Was das Gesicht spricht. Ekliges Gefühl. Ein VW-Bus ohne Fenster. 7 Jahre. Gartenhäuser. Leben auf der Couch. 4 Wochen KH. Jugendhausdisco. Glücklich. Andere verstehen.
Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht zurückgekommen, weil ich war ja eigentlich glücklich. Das Problem war für mich immer nur, ich wollte meine Mama nicht alleine lassen. Ja, ich war wie vom Kopf gestoßen, einfach von meiner Mutter, weil wirklich den ganzen Abend reden wir und nicht ein Piep kommt, dass wir noch gar nicht vollzählig waren. So dass der ja noch von der Arbeit kommt oder so. Wenigstens gehört hätte ich es doch vorher gerne. Nachdem ich von Irland gekommen war und gemerkt habe, was zu Hause ist, war auch ziemlich schnell mein erster Weg wieder zum Dealer irgendwie. Da waren die ganzen fast 2 Jahre einfach im Arsch für mich. Ich habe die Sprache gelernt, ich bin zur Schule gegangen, ich habe, wenn ich jetzt nach Irland gehe, hätte ich einen Beruf, weißt du, aber nur dort eben. Und das habe ich aufgegeben, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass meine Mama alleine darum sitzt. Weil ich wusste ja, mein Bruder sowieso Drogen. Und ich wollte meine Mama eigentlich nie alleine lassen. Am nächsten Tag habe ich gesagt, dann gehe ich halt morgen. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe da dann eine anrufen lassen, total der Alkoholiker. Der sollte wenigstens anrufen und sagen, ich bin in der Clean WG dort. Dort kannten wir auch irgendeinen Namen. Der hat total gelallt. Ich wollte einfach, dass er anruft und sagt, ich hätte mich entschieden, eine Nacht dort zu schlafen. Ja. Sie sollte nicht denken, ich bin auf der Straße. Aber genau das war ich halt. Ich wollte einfach nicht, dass sie sich Sorgen machen. Ich wollte nicht anrufen, weil ich weiß nicht, irgendwie bei mir, meine Mutter hat immer genau gewusst, wann ich lüge. Also ich bin scheinbar kein guter Lügner. Aber es war dann auch recht. Danach war es mir wirklich egal. Ich bin nimmer nach Hause gegangen. Vorher dachte ich immer, ich will es meiner Mama nicht antun, aber danach dachte ich halt, ich tue ihr das, glaube ich, schlimmer an, wenn sie mich ständig sieht. Und deswegen bin ich dann nicht mehr nach Hause irgendwann. Die erste Nacht sind wir gar nirgends hin, sondern da haben halt geguckt, dass wir genug Geld für genug Drogen aufgetrieben haben, nicht so viel nachdenken muss. Der Typ, wo für mich den Anruf gemacht hat, für den musste ich ja dann auch irgendwas machen. Und dann lädst du ihn halt zu einem Druck ein, den ich ja aber erst verdienen muss. Und deswegen war der dann halt einfach eine Zeit lang mit mir unterwegs, so am Anfang. Und hat dann, solange ich auf den Strich gegangen bin, auch meine Hunde gehalten oder mein Hund damals. Ja. Ach, ich dachte, ich kenn's ja, ja, und ich brauche Geld vor allem. Und ich habe mir damals gar nicht so viel Zeit genommen, mir darüber Gedanken zu machen. Das Schlimmste, was mir damals passiert ist, ist, dass einer, der mich mitgenommen hat, danach zu mir sagt, er kennt meinen Vater. Und was ist denn das? Auch wenn mein Vater mit mir ja nichts zu tun hatte, aber das hätte ja ihn gekränkt, so, weißt? Der hat es zu mir gesagt und wollte einfach nicht bezahlen. Aber da habe ich gesagt, ja, klar. Dann gehst du am besten gleich zu meinem Papa und sagst ihm das. Mal gucken, was dann dein Gesicht spricht. Also ich glaube, da wäre als erstes dem an Kragen gegangen. Aber es war eklig, das Gefühl war eklig so. Das war eins der ekligsten Gefühle, obwohl es gar nicht so dramatisch war, weißt? Es war keine dramatische Situation, aber das war eins der widerlichsten Gefühle, was der da gemacht hat mit dem, was der gesagt hat. So. Ich habe immer so ein bisschen geguckt, dass ich da einsteige, wo ich mir sicher vorkam, so ein bisschen. Die anderen hatten dann meistens auch jemand, wo so die Nummer aufgeschrieben haben. Das haben wir dann schon gegenseitig auch so gemacht. Und einmal bin ich dann nach Hause gegangen, habe einen weitergewunken und das Mädchen ist verschwunden. Seitdem ist die verschwunden. Die haben lange nicht mal eine Leiche gefunden. Gar nichts. Jetzt haben sie sie gefunden irgendwie, aber wie das damals gelaufen ist, also es war ein VW-Bus, so ein weißer ohne Fenster, weißt du, so. Da dachte ich mir, ich gehe jetzt nach Hause. Wie nah man oft zum Unheil war und wusste das gar nicht, weil also, es gab immer so viele, die gesagt haben, ohne Gummi würden sie ein Fuffi mehr bezahlen. Ich bin da so oft drauf eingegangen, obwohl man, weil, ich weiß nicht, ich hätte nie an sowas gedacht jetzt, dass mir was passiert irgendwie. Aber heute würde ich das nie mehr machen. Ich weiß nicht, das war früher auch dieses keine Sorgen machen einfach. Komplett drauf, da machst du ja sowieso keine Sorgen. Das ist ja gerade das dieses Kopfkino, wo einen immer belästigt mit Zwischenrufen, wie tu das nicht, das ist gefährlich oder ess das nicht, das ist giftig oder einfache Gedankengänge funktionieren so nicht mehr. Ich war mir gar nicht mehr so viel wert, wie dass ich irgendwas anderes gemacht hätte. So. Wobei ich auch sagen muss, so schnell wäre es ja nirgends anders gegangen, Geld zu verdienen. Und es gibt halt keine andere Methode, wo es so schnell geht. Und gerade bei Sucht, wo es eh immer um jetzt muss ein Druck her, genau jetzt, am besten schon vorhin. Und dann noch sowieso im affigen Zustand das noch zuzulassen, das war schwierig, fand ich. Weil da war dann dein Kopf ja wieder nüchtern und du hast es auch noch schmerzhaft gemerkt. Und den Männern war das wurscht. Also denen war das total egal. Du hättest jetzt auch gleichzeitig wahrscheinlich Migräne haben können und ein Kind gebären können. Solange das woanders rauskommen könnte, wäre das denn egal gewesen. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Angst hatte ich immer so. Das war immer mit so. Vor allem, du steigst zu Leuten ins Auto, die kennst du gar nicht richtig, weißt? Ich habe nur mal einen gefragt, warum er das macht. Vor allem bei mir, wo ich doch gleich alt bin wie das Kind, wo er da so kleben hatte. So. Und dann hat er mich rausgeschmissen. Also da will sich keiner mit auseinandersetzen. Sobald man anfängt, drüber nachzudenken, fällt denn es schon auch auf, dass da irgendwas komisch ist. Aber das wollen sie eben nicht, dass du das sagst. So. anderen zu vertrauen, dir selber noch so richtig zu vertrauen, das machen sie schon kaputt. Ich bin ja auch danach jetzt, ich war einmal, ich konnte keine Männer mehr. Ich hatte einmal eine Freundin und das waren 7 Jahre. Aber sonst konnte ich danach nichts mehr machen. So, das ging nicht. Oder auch ein Mann finden, mit dem ich jetzt leben wollte. So, der ist wollte schon gar nicht. Also, das hat alles kaputt gemacht. So, auf jeden Fall. Wir haben es dann so gemacht, dass wir tagsüber so viel, oder ich, so viel wie möglich Geld verdient haben am Tag, dass wir dann nachts nicht irgendwo da stehen mussten, ja, und Geld verdienen mussten. Bis dahin hatte ich dann eine Frau, die immer aufgepasst hatte, während ich der ihre Freier mitgemacht habe. Und dann nachts haben wir in so Gärten eingebrochen und da geschlafen halt. Also wirklich nur zum Schlafen. Es war nicht ganz so kalt und ja, und es war sicherer als in der Stadt auf jeden Fall. Wir haben da nichts weggenommen oder so. Für zwei Frauen alleine ist nicht so ganz einfach. Ja. Und irgendwann stinkt schon etwas und so. Also das fand ich dann war noch schwieriger. Aber damals kann man halt donnerstags im High Noon duschen gehen. Das wird heute nicht mehr genutzt, aber damals schon noch, ja. Und die hatten auch eine Kleiderkammer. Du musstest halt deine Klamotten da lassen und hast schon von denen welche gekriegt. So. Dann ist sie mal 6 Monate im Knast gewesen. Da war ich dann mit einer anderen so ein bisschen unterwegs, weil die war allein und ich so, früher waren das halt mehrere, so in meinem Alter auch so. Jetzt ist da keine wirkliche obdachlose Frau mehr oder so, das gibt's nicht mehr bei uns in Stuttgart, Gott sei Dank, das ist alles weg so. Auch ohne festen Wohnsitz kennst du ja Leute. Und erstmal nimmt man das schon in Anspruch. Ich habe öfter die Chance gehabt, bei einer Freundin zu schlafen oder mal dort 2 Monate und da 3 Monate. Weißt du, so, das ist also die beste Möglichkeit, eigentlich da durchzukommen. Dann ist das erstmal, kommt einem das auch nicht so schlimm vor, weil du bist öfter woanders und die geben dir Essen und so, weißt. Aber irgendwann, du kannst ja nicht immer nur rumschmarotzen. Das ist halt irgendwann wird es dann doch schwierig. Ja. Also schön war nicht daran, da war nicht schön, aber eine notwendige Katastrophe. Ja. Früher haben die Frauen auch dazu gestanden, dass sie auf den Strich gegangen sind. Heute auch Frauen, wo ich noch kenne von da, weißt, wollen es einfach nicht, als ob sie es vergessen haben. So. Ich meine, ich lasse denen ihr Ding, weil das ist ihre Geschichte. Wenn sie es nicht wahrhaben, wenn sie es nicht in ihrem Leben möchten mehr, das verstehe ich sehr gut. Weil es ist was, wenn man es vergessen kann, vergisst man es am besten irgendwie. Aber ich konnte es so nicht. Ich konnte nicht tun, als gibt's das nicht. So, weil das hat einen größten Teil von mir geprägt. So, und dann.
Und dann. Es macht einen verstumm. Es gibt nichts mehr zum Weiterreden. auch wenn es trotzdem irgendwie weitergeht.
Das Problem ist, ich erinnere mich gar nicht an viel, weil ich habe dir ja vorher von meinem S-Bahn-Unfall erzählt. Also ich hatte 2015 einen S-Bahn-Unfall und bin einen Tag vorher nach 6 Jahren von einer Freundin rausgeflogen. Ja? Und das nur, weil ihr Sohn sich gestört fühlte. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Und würde auch nie, hätte ich das Kind in seinem Zimmer oder so bedrängt oder sowas. Weißt, niemals. Ich habe auf der Couch geschlafen und das war halt irgendwann mal, hat er mir dann gesagt, er würde sich das so wünschen, dass seine Familie wieder normal ist. Und dann bin ich auch ausgezogen. Weil wenn das ein Kind zu mir sagt, dann ist das schon mal stark für das Kind. Und bevor der sich fühlt, wie ich mich früher so gefühlt habe, da bin ich direkt gegangen. Dann. Aber eben auch ohne Plan, wohin erst mal. Und dann bin ich am nächsten Tag so in Gedanken irgendwie direkt, wo die Bahn einfuhr, nach dem Fahrer mit dem Bein so runtergekracht, wo es dann so eng wird. Das war eine durchfahrende S-Bahn und ich bin fast an der Mauer geklatscht, die dann am Ende kommt. Und der Mensch von der VVS, der hat mich gefragt, was passiert ist. Weil er hätte gedacht, das hätte wohl der Mensch nicht überlebt. Und in meinem Kopf ist es so passiert, ich bin am Ende des Zuges einfach, wollte ich drücken und dann ist er losgefahren. Das war in meinem Kopf. Und ich wäre dann so um meine Achse einmal gedreht und wäre dann runtergeflogen. Aber die Wahrheit, sagte mir der Beamte dann, aber es käme oft vor, dass sich die Psyche schützt und einem so eine Geschichte vormacht. Und was wohl angeblich wirklich passiert ist, ist, ich bin mit meinem Bein darunter und dann, weil es so eng war, hat sich das Bein immer gedreht und ich mich dann immer so überschlagen, also immer auf den Kopf wieder gefallen. Ich bin immer wieder ohnmächtig gewesen und wach, wo der dann anhalten konnte. Der Fahrer, der war ganz durch, der hat mir echt leid getan. Zwischen wach und ohnmächtig habe ich dann erst gesagt, wo ist schon mein Hund, weil der war in meiner Hand, wo das passiert ist. Und dem ist aber nichts passiert, dann hat mir den einen die Hand gedrückt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt gehe ich und wollte wirklich, habe versucht aufzustehen, aber da hat nichts geklappt. Da hat sich nichts mehr bewegt. Und dann habe ich gesagt, ich gehe wohl doch nicht. Und dann musste ich auf den Krankenwagen warten und meine Hunde kamen so lange ins Tierheim und mich haben sie dann ins KH zuerst und bei mir war eigentlich nichts Großartiges sonst, außer Rippenbrüche, diese Blutungen, dann eben, dass es mir eine Bandscheibe so rausgefetzt hat so. Und haben dann gesehen, dass ich eine Blutung oder zwei Blutungen im Kopf hatte. Gott sei Dank an der Stelle, wo man über die Arterie hinkam. Jetzt nicht, wo man es aufmachen musste. Aber dadurch ging halt mein Gedächtnis richtig kaputt. Und deswegen fehlt mir heute viel. Also von dem, was ich eh noch weiß, fehlt mir ziemlich viel. Ja, und dann haben sie mich 6-mal operiert am Kopf. Und jedes Mal mit diesem da rein Gefahren, da mussten sie das weiten. Und immer ging das von der rechten Leistenseite in den Kopf. Seitdem vergesse ich viel und viel funktioniert nicht mehr. Mein Rücken ist halt da schon übel kaputt gegangen. So. Sie kamen mich auch jeden Tag besuchen danach. Die ganzen, also 4 Wochen im KH und 3 Wochen im Cannstatter, da kamen sie jeden Tag auch. Also ich glaube, da hat sie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich weiß es nicht, sie hat schon, der Vater ihrer Kinder war drogenabhängig, dann hat sie danach eine Freundin gehabt, die war drogenabhängig. Und ich glaube, sie ist jemand, die ist co-abhängig. Also nicht selbstabhängig, sondern braucht aber immer jemand um sich rum, der abhängig ist. Das ist ja noch schlimmer, wie jemals selber abhängig zu sein. Ich dachte ja, ich frage die Mutter, weil sie weiß, was auch mit ihren Kindern ist. So, ich dachte halt, sie weiß ja, was die wollen oder so. Sie ist dann jemand, die Kinder sagen, vielleicht sagt jetzt nichts, dann sagt sie mir nichts, dann sagt sie von meinem ihnen nichts. Weißt du, und irgendwann wird es ein Salat, wo sie nicht mehr weiß, wo sie was gesagt hat. Und sie will nur keinem was Böses sagen müssen, weißt du? So, aber manchmal ist es halt notwendig. Ich habe sie jeden Monat aufs Neue gefragt, ob ich noch einen Monat bleiben darf. Ja, also ich habe wirklich, sie hat eigentlich gesagt, ach, was frägst du eigentlich? Aber ich habe mit Absicht gefragt, weil ich mir eben sicher sein wollte, ob ich für den Monat noch ein Zuhause habe oder nicht. Irgendwann kam das dann so plötzlich für mich, so ungläubig war ich da am Anfang.
Mittlerweile hat Angie ihr eigenes Zimmer bei La Gaia, einem Verein, der sich der Unterstützung suchtkranker Frauen verschrieben hat. Dort gibt es Beratungsangebote und dort darf sie sogar ihre beiden Hunde halten. A street, a house.
A street, a room. Durch das, dass ich ja wirklich nie viel durfte, habe ich das Gefühl, da war gar nichts. Sowas wie jetzt Geburtstagspartys geben oder so, ja, habe ich nie gemacht. Oder weggehen dürfen. Ich durfte nie weggehen. Ich war höchstens im Sommer bis um 9 oder so weg. Ja. Das war's. Und daher denke ich mir irgendwie, da fehlt mir viel. Ich bin das erste Mal in eine Disco gegangen, da war ich 21, glaube ich. Davor durfte ich nicht, dann war ich in Irland und danach habe ich mir nichts mehr vorschreiben lassen, aber ich bin dann trotzdem nur mit meinem Bruder gegangen, so, weil alleine wollte ich nicht gehen. Kennen habe ich niemanden mehr so gekannt. Die vom Fasanhof sind auch alle weg gewesen. Und jetzt ist da gar niemand mehr, den ich kenne. Also, wo meine Mama noch da, die hat mich mal hat gesagt, ich kann mit meinem Bruder auf diese Jugendhaus-Disco gehen. Und was, weil wir um 12 noch nicht zurück waren, um 12, kam sie in ihrer schlimmsten Jogginghose in dieses Jugendhaus und kam da in diesen Disco-Raum rein, hat mir ein paar geschossen, obwohl mein Bruder daneben stand. Und hat mich da mit nach Hause genommen. Dann habe ich gesagt, du hast doch gesagt, ich kann mit ihm nach Hause kommen. Dass der nicht so früh geht, war ja klar. Und trotzdem, es war ja wurscht. Erst mal wieder die übliche Ohrfeige. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. So irgendwie, also irgendwie nicht so wirklich richtig, dachte ich mir. Wenn ich mir Sorgen mache, dann schlage ich dir doch nicht vor, Pausbaul. So, also nicht so mit der Faust oder so nicht, aber trotzdem, also wenn, dann hat's gesessen. So. Ja, mir war das immer peinlich, dass meine Mama mich so extra dann in den Arm nehmen musste, wenn ich mit meinen Freunden da war. vorbeilaufen musste oder so, weißt du. Und dann haben wir eher die Straßen gewechselt, so. Aber dafür schäme ich mich so im Nachhinein. Wirklich, ich schäme mich übelst dafür, dass ich sowas gemacht habe. Aber ich denke eben auch, ey, so sind halt, um Gottes Willen, so sind halt Jugendliche irgendwie so. Das darf man eigentlich gar nicht so nah an sich kommen lassen. So. Aber ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie sich wohl der andere fühlt. So. Hätte ich das mal weniger gemacht und hätte mir Gedanken gemacht, wie ich mich fühle, weißt? Dann hätte ich vielleicht mal einmal wenigstens erreicht, dass man mich irgendwo versteht. Ich verstehe es ja selber nicht. Ich will aber immer, dass andere mich verstehen. Aber ich verstehe ja die ganze Geschichte selber nicht. Ja, aber ich habe schon, also ich denke irgendwie, glücklich? Ja. Ja, doch, irgendwo schon, klar. Irgendwie schon. Ich wusste das ja alles nicht. Ich wusste ja nicht, was da noch kommt und so. Und auf der Basis war es schon trotzdem glücklich so.
Das war das letzte Kapitel aus der Reihe Angie im Podcast Archiv der Straße. Die nächste Reihe besteht aus 7 Episoden und widmet sich der Reise. Nein, nicht dem Reisen im touristischen Sinne, sondern der Reise. Der Reise der Sinti, für die das gemeinsame Fahren und Leben im Wohnwagen Teil ihrer Identität, ihres Lebens war bzw. ist. In einer Woche im Archiv der Straße. Hier nochmals herzlichen Dank an Angie für die Gespräche und das Vertrauen und die Offenheit, mit der sie all das berichtet hat. Und wie sehr mich ihre Person beeindruckt, wie sie trotz aller Schicksalsschläge und Tragödien so milde und frei von Verbitterung geblieben ist. Und danke an Marlon Tubach für das Sounddesign und an die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, die Bürgerstiftung Stuttgart und das Kulturamt Stuttgart für die Unterstützung bei der Produktion dieses Archivs. Musik Ego Express mit dem Stück Aranda. Alive. Produktion Uwe Kassai 2025.